Das Jazzgespräch.
Ja, hallo, willkommen zur dritten Folge des Jazzgesprächs. Wir freuen uns, dass wir heute ein anderes Thema gefunden haben als einen bestimmten Musiker oder bestimmte Musikerin oder bestimmte Band. Wir haben uns heute einer besonderen Form der Jazzband angenommen. Dieter, erklär uns, worüber wir heute reden wollen.
Also auch schönen guten Abend, hallo von mir, hallo Stefan. Unser heutiges Thema ist Klaviertrios im Jazz. Und wie der Stefan dieses Thema vorgeschlagen hat, weil eigentlich ist er der große Klaviertrio-Afficionado in der ganzen Geschichte, habe ich mir gedacht, oh Gott, viel zu out of this world für mich. Und beim drüber nachdenken ist mir bewusst geworden, das ist ein riesiger Kosmos, der hier zu bearbeiten ist. Aber zunächst würde mich interessieren, Stefan, was ist dein persönlicher Zugang zu diesem Thema?
Ja, also ich weiß nicht, warum ich das Thema vorgeschlagen habe. Es ist into my mind gekommen und dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich dazu überhaupt irgendwas Substanzielles zu sagen habe. Und mein Zugang war der, würde jetzt mich jemand fragen, der sich für Jazzmusik interessiert und sagt, ja, ich würde gerne mal wissen, welches Klaviertrio du mir vorschlagen würdest, dass ich mir da einhöre. Ja, das war mein Zugang. Und da ist mir spontan sofort ein Trio eingefallen. Und wie ich dann länger nachgedacht habe, ist mir kein zweites eingefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt muss ich irgendwann mal meine Plattensammlung durchgehen. Das kann es ja wohl nicht sein. Und ich bin dann auf so viele Trios gestoßen, die ich in meiner Sammlung habe und die du wahrscheinlich auch hast. Und ich habe mir, und das war meine einzige Vorbereitung für heute, notiert, weil ich sonst wieder vergesse während des Gesprächs. Aber welches Trio, glaubst du denn, ist mir eingefallen?
Super spannende Frage. Ich wollte es jetzt gerade umdrehen, aber ich überlege mal. Und ich würde sagen, nachdem wir beide ganz große Fans von diesem Trio sind, könnte es das Esbjørn Svensson-Trio gewesen sein.
Ich wusste, dass du jetzt darauf tippst. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch darauf getippt, aber es war es genau nicht. Ja.
Welches war es wirklich?
Es war das Bill Evans-Trio.
Okay.
Ja. Ja, soll ich zu Bill Evans was sagen? Das Wenige, was ich weiß.
Sag mal du was und ich setze dann fort.
Gut, also Bill Evans, also ich habe seine Karriere nicht mitverfolgt, aber ich weiß um diese Alben, die mir ins Gedächtnis dann sofort gekommen sind, die alle 1961 oder so aufgenommen wurden. Wahrscheinlich nicht alle im Jahr 1961 erschienen sind, aber
es war alles so zwischen 58 und 63.
Aber nach und nach, ja. Und es waren viele Auftritte, die er damals im Village Vanguard gehabt hat. Es war ein Studioalbum. Es war das Trio mit Scott LaFaro am Bass, Paul Motion am Schlagzeug. Und es ist eine sehr, sehr lyrische Musik, die der Bill Evans gespielt hat. Und wenn man ihn so auf den Covers sieht, dann denkt man, ja, das ist der Professor in Mathematik, der hat auch so ausgeschaut. Weil er war ja wirklich also zumindest auf den Bildern stockkonservativ, ein weißer Amerikaner ausgeschaut. Soweit ich weiß, war er allerdings auch heroinsüchtig, wie so viele um diese Zeit.
Ich wollte gerade sagen, ja. Da darf man sich nicht täuschen, auch der war heroinsüchtig. Genau. Ja.
Und was er nach diesen Alben gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Aber diese Alben, die Anfang der 60er Jahre da entstanden sind, die liebe ich nach wie vor.
Naja, dann hänge ich mich da vielleicht ein und sage mal, der Bill Evans ist eigentlich seiner Geschichte relativ treu geblieben und hat eigentlich einen sehr akademischen Jazz gemacht. Aber vielleicht nochmal zurück zum Bill Evans Trio und zu diesem kurzen oder diesem Jahr eigentlich, um das Jahr 1961 herum, wo der Stefan gesagt hat, das ist ihm eingefallen. Das ist auch tatsächlich so. Auch für mich ist der ursprüngliche Zugang zum Klaviertrio, das Bill Evans Trio gewesen. Der hat übrigens schon früher angefangen. Das war der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte, war sicher die Sache, die er gemacht hat mit dem Scott LaFaro und mit dem Paul Motion. Da sind so großartige Platten entstanden wie Portrait in Jazz 1959, Explorations 61, Sunday at the Village Vanguard 61, Waltz for Debbie 61. Das ist ein Kronenalbum, geht man nach dem verehrten Penguin Guide. Da ist wirklich in einer hohen Dichte innerhalb eines Jahres fast ganz viel entstanden. Aber der Bill Evans hat schon vorher mit seinen Trio-Geschichten angefangen, nämlich 1958. Da hat er Everybody Digs Bill Evans gemacht mit dem Sam Jones am Bass und dem Philly Joe Jones an den Drums mit einem wunderschönen Peace Piece. Das ist etwas, was mich zum Klaviertrio ganz stark hingebracht hat. Ja, und danach ging es auch noch weiter. Das Scott LaFaro ist nämlich leider Gottes tragischerweise relativ rasch nach diesen Sessions tödlich verunglückt bei einem Autounfall. Und der Bill Evans hat zunächst einmal sogar überlegt, ob er ganz mit der Musik aufhören soll. So hat ihn das berührt und hat das Gott sei Dank nicht gemacht. Hat dann das Trio wieder neu zusammengestellt. Hat dann den Chuck Israels, so würde ich sagen, muss der ausgesprochen werden, den Chuck Israels anstelle des tödlich verunglückten Scott LaFaro an den Bass geholt und mit dem Paul Motion an den Drums weitergemacht. Und da sind dann weitere durchaus sehr spannende Platten entstanden, Moonbeams oder How My Heart Sings, mit einem wunderschönen Summertime, das eigentlich so ein bisschen den Standard gesetzt hat für vieles, was danach gekommen ist. Das ist für mich übrigens auch so ein bisschen das Motto, das mir einfällt, wenn ich an den Bill Evans denke, setting the pace, den Standard setzen. Der Bill Evans hat irgendwo den Standard gesetzt für das Klaviertrio an sich. Und um es ganz kurz zu machen, bevor der Stefan wieder was Gescheites sagen sollte, für mich ist es generell so, dass ich über meine ganze musikalische Geschichte, was das Klaviertrio betrifft, das ist in so in drei Phasen geteilt. Das eine ist der Bill Evans, der irgendwo mit seinem Trio den Standard gesetzt hat, setting the pace. Dann habe ich in meinem Kopf auf der anderen Seite der Fahnenstange das Esbjörn Svensson Trio, das so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre angefangen hat und auch für uns zwei, glaube ich, wichtig geworden ist. Und da ist für mich das Motto Calling the Nafties, also irgendwo übersetzt die 2000er herbeispielen. Der hat was komplett Neues gemacht mit seiner Musik und seinen Kompagnons. Das waren übrigens der Dan Berglund am Bass und der Magnus Oström an den Drums. Und anders als alle anderen Klaviertrios, die wir kennen, die meistens Standards gespielt haben, der Bill Evans hat natürlich Standards gesetzt und alle späteren haben dann meistens den Trio Standards nachvollzogen. Aber der Esbjörn Svensson hat gerade eine Platte mit seinem Trio gemacht, wo er Standards gespielt hat. Damit ist er bekannt und berühmt geworden. 1996 Esbjörn Svensson Trio Plays Monk. Und alles, was danach kam, waren dann Eigenkompositionen, die sehr, sehr spannend waren und die gezeigt haben, in welche Richtung man mit dem Jazz-Trio, mit dem Jazz-Klavier-Trio, Piano-Trio gehen kann. Winter in Venice 97, 99 From Garin's Point of View mit einem großartigen Titelstück, eines meiner Lieblingsnummern von ihm. 2000 dann Good Morning Susie Soho mit einem zweiten meiner Favoriten, Do the Jangle. 2002 Strange Place for Snow und 2006 Tuesday Wonderland. Ich habe das Gefühl, ich muss das überbrücken, während da Stefan mal kurz pinkeln gegangen ist und daher übergebe ich ihm jetzt gleich mal wieder das Wort.
Ja, ich wollte eh schon sagen, ich bin vom Klo jetzt schon längst wieder zurück. Ehrlich zu sein, ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst so im Redefluss, dass ich mir gedacht habe, lass ihn noch mal auch reden.
Und das ist auch sehr nett.
Oder aus dem Lexikon vorlesen oder was auch immer.
Na, hörst du dir danach, was da gekommen ist.
Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, also eine kurze Zwischenbemerkung, bevor ich zum Thema komme, das ich mit dir besprechen wollte. Du hast gerade den Chuck Israels erwähnt bei Bill Evans. Der ist jetzt mir jetzt nicht wahnsinnig bekannt, aber ich habe gerade vor kurzem ein Album in der Hand gehabt, auch eines Trios, wenn auch weit nicht so berühmt wie das Bill Evans Trio, nämlich Don Friedman. Schon mal gehört davon?
Nein, never.
Ja, Don Friedman hat auch 1960, 61 in der Trio-Besetzung Alben aufgenommen für Riverside. Musst du dir mal anhören. Unbedingt. Er hatte auch den Chuck Israels in der Band und einen Schlagzeuger, den ich nicht kannte. Er hatte aber beim zweiten Album einen Schlagzeuger dabei gehabt, den wir sehr wohl kennen. Und den haben wir beim letzten Mal kurz erwähnt, wie es um die Covers gegangen ist von Electric Bass and Turkish Women at the Bass. Peter Rocker. Ja, damit ist der Zusammenhang wieder hergestellt zur letzten Sendung. Was ich eigentlich aber jetzt sagen wollte, wir reden, oder du hast jetzt, bist jetzt voll eingestiegen in das Thema oder in die Band Esbjørn Svendsen. Also offensichtlich bist du ein großer Fan. Ich bin es ja genauso. Aber ich wollte vorher noch ein bisschen versuchen, mal zu analysieren, was macht denn das Trio eigentlich aus? Und was ist das Besondere am Trio im Vergleich zum klassischen Quartett oder Quintett? Das war also eine Frage. Ja,
ja, nehme ich sehr gerne auf. Gut. Das ist sowas Spannendes in Wirklichkeit. Was übrigens lustig ist, weil Klaviertrio, wie gesagt, ich wiederhole mich da jetzt nochmal, ist für mich eigentlich etwas, wo ich sage, höre ich selten. Und brauche ich nicht wirklich und ist sehr akademischer Jazz. Aber in der Sekunde, wo man sich damit auseinandersetzt, berührt es einen genauso im Kopf wie im Herzen und im Bauch und überall. Das Lustige ist nämlich, dass das Klaviertrio ja eigentlich in Wirklichkeit in jeder anderen Jazzformation das ist, was man die Rhythmusgruppe nennt. Also in den klassischen Quintetten und Quartetten, die wir ja auch schon besprochen haben, der Stefan, du und ich, bilden das Trio Schlagzeug, Bass und Klavier die Rhythmusgruppe, die in Wirklichkeit, wenn man so will, den Takt vorgibt für die genialen Solisten am Saxophon und dann der Trompete. Und irgendwann einmal haben sich Musiker gedacht, wir emanzipieren uns von der Idee und spielen einfach so Trios ein, weil meistens war es der Pianist, weil ich am Piano genug zu tun, zu sagen habe. Also da ist eigentlich der, wie gesagt, der Bill Evans, der Setting the Pace Man gewesen. Und so wurde dann in Wirklichkeit aus der klassischen Rhythmusgruppe im Jazz das, nennen wir es mal so, das organische, die organische Trio-Solisten-Kombo. Also drei Leute, die in Wirklichkeit sich gegenseitig befruchten und fast so etwas machen, wie nebeneinander zu improvisieren.
Stefan, hat das Bill Evans auch schon gemacht? Hat das Bill Evans auch schon gemacht?
Naja, Bill Evans hat also das irgendwo auf einer sublimen Ebene sehr wohl getan, aber wenn man es sich anhört, dann klingt es eher so wie ein sehr, sehr anspruchsvoller Jazz einer Rhythmusgruppe.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob denn damals der Bassist und der Schlagzeuger schon die Rolle hatten, die sie in Trios heute haben. Vielleicht hat es beim Bill Evans begonnen. Ich habe mal überlegt, welche Trios denn vor ihm schon existiert haben. Und mir ist jetzt nicht wirklich was eingefallen, also vom klassischen Trio her. Natürlich gab es Pianisten, ja. Bud Powell zum Beispiel, Tatum, Errol Garner. Mhm. Aber haben die wirklich in einer Trio-Besetzung gespielt, weiß ich nicht. Ich glaube, das war ja doch eher der Pianist, der dann von verschiedenen Musikern begleitet wurde. Ja, es oder stand immer der Pianist im Mittelpunkt. Oder er hat Solo gespielt.
Bud Powell zum Beispiel. Ne?
Genau. Ja, übrigens, es ist auch interessant, ich habe mir das nämlich überlegt, welche Pianisten haben klassisch nur Trio gespielt und welche davon haben auch Solo aufgenommen. Und dann gab es ja berühmte Pianisten, die haben vielleicht die eine oder andere Soloaufnahme gemacht, aber nie im Trio gespielt. Ja. Also wer mir da jetzt so eingefallen wäre, aber du kannst mich korrigieren, wenn ich mich irre, es war Thelonious Monk, der meines Wissens nicht in der klassischen Trio-Besetzung gespielt hat. Mm-hmm. Ich kann mich ja nicht erinnern, dass Herbie Hancock oder Chick Corea jemals in der Trio-Besetzung gespielt haben. Mm-hmm. Hancock und Chick Corea haben immer in großen Bands gespielt oder sie haben Solo gespielt oder sie haben in den 70er Jahren, glaube ich, einmal eine Zeit lang ein Klavier-Duo gebildet. Ja.
Genau.
Aber so die klassische, ja, aber klassisches Trio eigentlich nie. Ne?
Ja, absolut.
Was ganz interessant ist, ja. Und dann habe ich mir auch noch überlegt, wie denn die Trio, also wie denn die Musik gestaltet war im Trio, ne? Weil es ist ja, du bist ja praktisch dazu, ja, wie soll ich sagen, verleitet, ganz andere Musik zu machen, als wenn du jetzt ein großes Quartett hast. Ja, du bist ja auf einer viel, ja, wie soll ich sagen, lyrischen Art unterwegs. Also es gibt zum Beispiel kein Trio, das jetzt Free Jazz gespielt hat. Oder ist mir das einfach nicht bekannt? Ja? Ja, oder ein Trio, das jetzt klassisch modal spielt, ich weiß es nicht.
Nein, du hast recht. Es ist so, dass die im Wesentlichen eigentlich relativ stilunabhängig gespielt haben. Was aber so bemerkenswert ist, und da bin ich jetzt wieder bei dieser Spanne von Bill Evans zum Esbjörn Svensson Trio, wobei da gibt es noch ganz, ganz viele andere mit Sicherheit in beiden Zeitepochen, die man nennen könnte, ist, dass sie wirklich sehr originäre Musik gemacht haben. Auch wenn das Bill Evans Trio Standards gespielt hat, die auch zu ihrer Zeit keine echten Standards waren, das war halt die Musik, die man gespielt hat. So war es dann auch beim Esbjörn Svensson Trio. Die spielen Musik ihrer Zeit. Und was sie tun, ist, dass sie sich aufgrund dieser Trio-Besetzung, Klavier, Bass und Schlagzeug, sehr, sehr demokratisch miteinander bewegt haben oder bewegen. Das heißt, ich erlebte es so, dass diese Musik, die im Klaviertrio basiert, eine ist, wo man sich sehr, sehr aufeinander einlassen kann, weil es ja eben die historisch gesehen die Rhythmusgruppe war, wo keiner hervorstechen musste. Und wenn das passiert, dann wird das Klavier, das naheliegenderweise natürlich schon eher das Melodieinstrument ist, wird dann trotzdem auch, nimmt sich auch zurück und lässt den Bass und das Schlagzeug irgendwo sich inspirieren. Und daraus entsteht diese wirklich harmonische Kammermusik, die man eigentlich in sämtlichen Klaviertrios über die Zeit sieht. Und weil du zuerst erwähnt hast, gibt es da welche, die irgendwo alles gespielt haben? Natürlich der Keith Jarrett. Keith Jarrett, uns allen bekannt durch sein Köln-Konzert und den Jazz kennen doch viel, viel mehr als das. Auch der Keith Jarrett hat ein Klaviertrio gemacht und zwar genau zwischen diesen beiden Polen, Bill Evans in den 60er Jahren und Esbjörn Svensson um die 2000er Wende herum, nämlich so in den 80er Jahren. 80er Jahre Ende, also Mitte 80 bis 90, hat der sein Standard-Trio etabliert sozusagen. Und da waren der Gary Peacock am Bass und der Jack DeJohnette an den Drums, mehr oder weniger die Core-Troupe, mit denen er das gemacht hat. Da sind so großartige Alben entstanden wie Standards, Volume 1 und 2. Dann hat er einige Live-Auftritte gehabt, Ende der 80er Jahre. Changeless ist da in den 1990 entstanden, The Cure 1990, 1991 bei Blackbird und 92.
Und alles nachlesbar in diversen Internet-Homepages oder Lexika.
Du
Ich
bremst dich
bremse dich ein bisschen
zurecht.
aus. Ja, ich habe mir überlegt, warum das Trio heute so umso populärer ist. Weil, gut, es liegt natürlich möglicherweise an meinem mangelnden Wissen, aber in den 60er Jahren fällt mir zum Trio außer Bill Evans nicht wahnsinnig mehr was ein, also an anderen Trios. Ich komme dann vielleicht nur zu ein paar, aber 70er Jahre ist auch relativ Ebbe. Du hast dann das Keith Jarrett Trio erwähnt in den 80ern, aber heute gibt es eine Vielzahl von Trios. Ja? Also nicht nur das Esbjörn Svensson Trio, das ja nicht mehr existiert, nachdem der Pianist gestorben ist, aber es gibt ja
Übrigens sehr
den
tragisch, der hat einen
Ja,
Tauchunfall.
Tauchunfall, ja. Es gibt den Vijay Iyer, das ist ein Amerikaner mit indischen Wurzeln, der hervorragende Trio-Musik
Ja,
macht.
sehr
Es gibt
spannend, sehr
den
spannend.
Brad Mehldau natürlich, der sogar dessen zwei Alben so geheißen haben, The Art of the Trio, ja, was ja gut passt. Es gibt, wen haben wir noch? Wir haben Deutsche zum Beispiel, wir haben den David Hellbock, wir haben den Michael Wolny, die auch in der Trio-Besetzung spielen. Und ich habe mir überlegt, warum sind die heute so populär, diese Trios? Ja? Und mein Erklärungsansatz war dann, naja, sie spielen eben nicht nur Jazz, sondern sie nehmen oft Stücke aus der Popmusik, ja? und spinne dann in einer Trio-Besetzung ein. Ja, vom Vijay Iyer gibt es zum Beispiel eine sehr berühmte Version eines Michael Jackson-Songs. Aber, und ich dachte, das ist neu, aber es ist ihm gar nicht neu, weil ich bin kürzlich auf eine Aufnahme gestoßen von Hampton Hawes Trio, auch aus den 60er Jahren. Und der hat auch schon damals populäre Songs nachgespielt. Ja, The Look of Love ist also ein Burt Bacharach-Song, der sehr, sehr populär war. Also diese Populärmusik hat damals schon ins Trio Eingang gefunden. Warum es heute so populär geworden ist, dieses Trio oder die Trio-Besetzung, ja, ich weiß es nicht. Ja.
Naja, weil die irgendwie alles kann. Wir haben gemeinsam, wenn du dich erinnern kannst, vor, keine Ahnung, 2 Jahren auch irgendwo ein sehr, sehr spannendes Jazz-Trio in Porgy und Bess in Wien gehört. Du hast mich vor ein paar Jahren auf das sensationelle Michael Garrick-Trio aufmerksam gemacht, das 1972 ein Platten namens Cold Mountain, glaube ich,
Ja,
rausgebracht hat.
richtig.
Also
Ja.
es ist einfach, und das ist irgendwie auch so
Britischer
avantgardistische
Jazz.
Musik, ja, aber ein
Ja.
großartiger britischer Jazz. Und wie ich mich erinnern kann, glaube ich auch wirklich sehr avantgardistisch.
Es ist es gewesen, ja, sehr.
Fast ein bisschen an den Free Jazz,
Ja,
den
das
wir ahnen.
stimmt. Ja.
Also, was ich damit sagen möchte, ist, interessanterweise lässt diese total traditionelle Besetzung, lasst wirklich ganz, ganz viel Spielraum, dass sich jeder auf seine Art und Weise verwirklichen kann.
Das ist richtig, ja.
Interessanterweise, vielleicht auch deswegen, weil es nicht so besetzt ist von historischem Background. Wenn du Saxophon spielst, dann hast du ständig John Coltrane im Kopf natürlich. Und
Ja,
wenn du
richtig.
Trompete spielst, hast du Miles Davis oder andere dieser Größen im Kopf und musst dich von dem erst einmal emanzipieren. Im Klaviertrio, wo Standards irgendwo die Richtschnur sind, geht irgendwie alles.
Kennst du ein österreichisches Klaviertrio?
Oh Gott, ja, schlecht vorbereitet jetzt, aber da ist jetzt erst demnächst in Porgy und Bess tritt irgendein junger Österreicher auf, der ganz großartig ist. Also, den werden wir jetzt nicht finden auf die Schnelle, aber da gibt's jede Menge von interessanten Klavierspielern und auch Leuten, die im Klaviertrio spielen. Sollte man nachliefern, vielleicht beim nächsten Mal so
Mir ist ein alter österreichischer Pianist eingefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob der im Trio aufgenommen hat. Ein gewisser Fritz Power.
Also mir fällt der Christian, Tschech, ich glaube Christian heißt er, Christian Tschech auch sofort ein. Ich hoffe, der heißt Christian. Also auch in Österreich gibt es da die Trio-Besetzung und da sind großartige Dinge entstanden und auch großartige Dinge im Entstehen momentan.
Ich möchte auch schnell reflektieren, die beiden letzten Trio-Platten, die ich gekauft habe, also in den letzten, weiß ich nicht, 6 bis 9 Monaten. Das eine war von einem Musiker, den wir beide gut kennen, Mel Waldron, der ja in sämtlichen unterschiedlichsten Besetzungen sein Lebtag gespielt hat. Aber jetzt eine Platte wieder veröffentlicht wurde, Aufnahme aus dem Jahr 1970, Free at Last, war eine Trio-Aufnahme für das damals neu gegründete ECM-Label. Ist noch zu bekommen und sehr empfehlenswert.
Tolle Scheibe,
Und
ja.
ja, und ein Album, das wir, glaube ich, auch beide gekauft haben, eine Wiederentdeckung sozusagen aus den 60er Jahren, Max Roach Trio. Max Roach ist natürlich Schlagzeuger. Wo ist das Klavier? Es gab einen Pianisten, einen sogenannten Legendary Hassan, ein toller Pianist, der aber offensichtlich nur diese eine Aufnahme gemacht hat. Aber wenn man da reinhört, das ist so, hat so was für eine Urgewalt, ja, und eine Dynamik, das ist extrem faszinierend. Ich glaube, aus dem Jahr 64 oder 65 ist die gewesen.
Siehst du, faszinierend ist irgendwo das richtige Stichwort dafür. Dadurch, dass in Wirklichkeit eben das Klaviertrio die klassische Rhythmusgruppe in jeder Besetzung ist und allein genauso spielen kann wie in einer größeren Zusammensetzung, ist ja alles bald irgendwo Klaviertrio ähnlich. Mir fällt da zum Beispiel ein, der Robert Glasper, den wir beide, wie ich weiß, sehr schätzen. Und die Canvas, ich glaube, einer seiner ersten Platten und einer wirklich seiner besten Alben, die er gemacht hat. Da ist am Bass der Vincent Archer und am Schlagzeug der Damon Reed. Und er spielt da zwar irgendwo bei einzelnen Nummern, spielt auch noch ein Saxophonist mit und irgendwas als Sängerin dabei. Aber Canvas ist am Ende des Tages genauso eine Trio-Platte. Und da hat der Robert Glasper seine wirklich großartige lyrische Musik etabliert, die dann später zum Robert Glasper Experiment, glaube ich, geworden ist, wo er im Grunde genommen eigentlich dasselbe macht, was er da am Anfang schon gemacht hat. Er spielt Klaviertrio und holt sich halt Guest-Musicians hinein. Und das zeigt aber, wie breit irgendwo der Fächer ist, den du machen kannst, wenn du auf Basis der klassischen Jazz-Rhythmusgruppe Musik aufbaust.
Hat aber das akustische Klavier zugunsten des E-Pianos aufgegeben, in diesen neueren Aufnahmen.
Ja.
Nicht zu meiner Freude, aber gut, egal. mir ist noch ein Trio eingefallen, das jetzt vielleicht nicht so sehr in den Rahmen passt, weil es nicht im klassischen Sinn Jazz macht, aber es ist natürlich trotzdem Jazz, und zwar Jacques Lussier.
Ha, ich habe ihn mir auch auf meinen Zettel draufgeschrieben. Ja. Ja, klassisches Klaviertrio, und er zeigt übrigens ganz genau, wo die Reise hingehen kann. Blaise Bach. Muss man nicht mögen, ich mag es ganz gern, aber eher
ich mag's
so.
Ich mag es eigentlich sehr gern.
Ja. Ja, und es zeigt eigentlich genau das, was wir jetzt in den letzten 30 Minuten gesagt haben. Das ist irgendwo das Klaviertrio, damit kannst du alles machen. Und wenn du es im Hintergrund hörst, im Kaufhaus, den Jacques Lussier mit seinem Trio, dann geht das genauso, wie wenn du dich hinsetzt und wirklich zuhörst. Da ist wirklich auch viel drin.
Ja, da ist viel drin. Warum haben denn deiner Meinung nach manche Pianisten, die ja wirklich Weltklasse waren, nie diese Trio-Besetzung ausprobiert? Also wir haben Monk erwähnt, wir haben Hancock erwähnt. Ja.
Mhm. Oder Chick-Corea. Eine gute, gescheite Frage, finde ich, weil im Grunde genommen, wenn du dich dieser Frage stellst, dann sagt sie ganz, ganz viel über die Musikhistorie, aber auch über den Zugang der einzelnen Musiker. Da fällt mir jetzt wieder der Keith Jarrett ein, der alles gemacht hat. Der hat Trio gespielt, der hat Solo gespielt, der hat Quartett gespielt, der hat mit unterschiedlichsten Besetzungen herumexperimentiert, in der klassischen Jazzbereich genauso wie dann im Fusion-Bereich. Und der hat sich alles gegeben. Warum? Weil der irgendwo ein vollkommener Verrückter, er hat ja auch eine psychische Krankheit, ein vollkommen Verrückter ist, ein Genialer, der sozusagen in alle Richtungen offen ist. Am anderen Ende der Fahnenstange fällt mir der Thelonious Monk ein, der irgendwie genauso ein schräger Typ war. Und der Monk wird, denke ich, seine Gründe gehabt haben, zu sagen, dass seine Musik entweder in großen Ensembles funktioniert, da gibt es ja auch Aufnahmen, wo er mit 7, 8, 9 Musikern spielt, oder im Quartett. Aber aus irgendwelchen Gründen, die es interessant wäre zu diggen, hat er befunden, das Trio ist nicht seine Sache. Also es sagt einfach über den jeweiligen Musiker, glaube ich, ganz viel aus, ob er sich einem Trio hingibt oder nicht.
Das stimmt. Ketzerische Frage, ist Emerson, Lake & Palmer ein Klaviertrio?
Naja, am Ende des Tages eigentlich ja.
Eigentlich ja, ne? Ja. Eins der wenigen in der Rockmusik.
Ja, ja, ja. Eigentlich machen die genau das, was eigentlich auch im Jazz das Klaviertrio so interessant macht. Dass sie miteinander sehr gleichwertig Musik machen. In dem Fall halt einfach im Symphonic Rock, würde ich das am ehesten nennen.
Ja, das ist fast eine Beleidigung, dieses Symphonic Rock. Das erinnert mich an diese unsäglichen Alben. Das Symphonic Rock aus dem Ende der 70er Jahre vom britischen Symphonieorchester gespielt, das war schrecklich. Ich kenne die, weil die meine Eltern zu Hause hatten, diese Platten.
Ja, ja, ja. Na, das ist definitiv eine andere Geschichte, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Ja, ich bin auch auf eine andere Trio-Form gestoßen. Wir haben ja jetzt immer vom klassischen Trio gesprochen, Klavier, Bass, Schlagzeug. Also ich will jetzt nicht über irgendwelche Trio-Formationen reden, aber schon eine Trio-Formation, wo auch das Klavier eine Hauptrolle spielt, aber wo es kein Schlagzeug gibt. Und zwar wird das Schlagzeug dann ersetzt durch die Gitarre. Und zwar ist es in den letzten Aufnahmen von der Carla Bley so gewesen. Mhm. Ja, Carla Bley mit wie heißt die immer, ihr Lebensgefährte?
Na, der Paul Bley. Also,
na, das,
der danach
der
kam.
Ist, ja. Der danach kam. Ist er nicht mit dem John Scofield zusammen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Aber jedenfalls diese Aufnahmen, Klavier und Gitarre und Bass. Na, du kennst doch diese wichtigen Gitarristen im Jazz, da bin ich nicht so bewandert. Mhm. Egal, fällt mir jetzt nicht ein. Jedenfalls die letzten zwei ECM-Alben waren in dieser Trio-Besetzung. Also ich wollte nur sagen, damit es geht auch anders. Also die Trio-Besetzung ist jetzt nicht immer so festgelegt, dass es tatsächlich immer Klavier, Bass und Schlagzeug ist.
Stefan, du machst die Büchse der Pandora auf gerade.
Und zwar?
Naja, weil im Grunde genommen eines der wichtigsten Trios, das es in der Musik gab, ist natürlich vom Sonny Rollins gegründet worden. Der Sonny Rollins, der ja auch Saxophon, Bass und Schlagzeug gespielt hat.
Ja, aber genau, auf diese Trios wollte ich heute nicht eingehen, weil das würde
den
Rahmen sprengen. Das ist schon klar. Ja, freilich. Das ist, da gibt's sehr, sehr viel dazu zu sagen. Das ist ein Thema für eine andere Sendung. Aber eben auf Basis des Klaviers, ich wollte es nur erwähnen, dass es nicht nur diese. Ich habe es jetzt gerade stehen, ich habe kurz recherchiert, während du gesprochen hast: Andy Shepherd und Steve Swallow. Der Steve Swallow ist natürlich ihr Lebensgefährte, ja.
Der Steve Swallow, ja. Auch eine ganz wichtige Größe, wenn es um Trio-Musik geht. Übrigens, auch das ist sehr interessant und belegt auch das, was wir gesagt haben. Du kannst selbstverständlich auch die Gitarre reinnehmen, anstelle Fragezeichen des Basses oder anstelle des Schlagzeugs, weil es gelten die gleichen demokratischen Regeln. Dieses im Trio spielen, das macht in Wirklichkeit dann auch das Rhythmusinstrument gleichzeitig zum möglichen Rhythmusgeber, aber auch zum Melodietransporteur. Und das macht es so spannend, weil ich sage mal, dass ein Klavier oder ein Bass Rhythmus und Melodie machen kann, das ist ja irgendwo fast nachvollziehbar. Aber dass auch das Schlagzeug dann ein bisschen in die Rolle des Melodiegebers hineinkommen kann. Nicht? Und das passiert beim Klaviertrio allemal, das ist irgendwo die hohe Kunst des Trios.
Ich glaube, dass höchste Ansprüche gefragt sind, ne? Weil wenn du tatsächlich nicht nur als Begleitung des Pianisten hier auftrittst, sondern als eigenständiger Musiker, sowohl was den Bass als auch das Schlagzeug betrifft, ist natürlich, hast einen wesentlich höheren Anspruch, als wenn du jetzt in irgendeinem Quintett da die Rhythmusband spielst, ja? Auch wenn du damit das eine oder andere Solo kurz kriegst, ja? Aber
ja, ich glaube tatsächlich, du hast recht, dass sich in Wirklichkeit im Trio die Musiker sehr aufeinander verlassen müssen und noch mehr aufeinander schauen müssen, was im Jazz übrigens eher einer der ganz großen, inspirierenden Quellen ist, dass man nur miteinander Musik machen kann, weil es ja keine Vorgaben gibt und improvisiert werden muss.
Ja, so ist es. Na gut, das war das Trio. Das war unser heutiges Thema. Ich glaube, wir haben es ja eh nur gestreift, weil mehr ja gar nicht möglich ist. Aber vielleicht ist es eine Anregung für den einen oder anderen, einmal ein bisschen in diese Musik zu gehen und das eine oder andere zu hören. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir eh schon viel erreicht.
Allemal. Ich möchte irgendwann noch bemerken, dass wir heute sehr inspiriert waren. Irgendwo ist das Klaviertrio oft offensichtlich etwas, was auf den ersten Eindruck einmal, wie soll ich sagen, fast unscheinbar daherkommt. Aber sobald man sich der Sache näher widmet, da gehen so richtig die Schleusen auf und es flutet. Finde ich schön.
Ja, so ist es. Na gut, dann machen wir Schluss für heute, oder?
Ja.
Und freuen uns auf nächste Woche.
Okay, ciao.
Alles klar. Liebe. Also, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.